Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 2. September 2022. Wir sind zu zweit heute in diesem Podcast. Andreas ist gewappnet für vieles, was heute hier im Podcast besprochen werden wird. Aber ich weiß, ihr wollt unbedingt wissen, wie ist das Wetter am changierenden Silbersee? Lieber Frosch, wie wird's?
Ja, lieber Frosch ist gut. So fühle ich mich manchmal auch. Also, wir haben heute wieder einen sonnigen Tag, also relativ unspektakulär. Der See changiert. Zurzeit sind noch ein paar Wolken drüber. Heute Nachmittag so Mitte 20 Grad, gefühlte 27. So stand es zumindest im Wetterbericht. Und der hier direkt für uns hier gilt, das sind ja sehr extrem klein gefasste regionale Wetterberichte. Die Sonne scheint, alles wird gut.
Echt?
Wir reden nur vom Wetter.
Ach so. Okay, also wir haben gestern einen Sonderpodcast gemacht zu dem Thema Bundesaußenministerin Baerbock nach einem informellen Treffen der EU-Außenminister. Dort hat sie in einer Diskussionsrunde sich aus unserer Sicht vergaloppiert und hat Äußerungen getan, die gar nicht lustig sind und viele Menschen finden das auch nicht lustig. Inzwischen ist es so, dass der Mainstream ihr beispringt, auch einige Politiker. Sie wird vom Außenamt geschützt und es heißt, es seien ihre Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen worden. Und das sind ja immer Äußerungen auch, die häufig etwas retten sollen. Ich habe sowas auch erlebt, allerdings waren meine Aussagen tatsächlich aus dem Zusammenhang gerissen, während wir hier das jetzt alle noch einmal selber prüfen können. Denn ich werde das Originalzitat ungeschnitten von Frau Baerbock vorlesen. Also, sie sagte: Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, wir stehen ihnen zur Seite, solange sie uns brauchen, dann möchte ich liefern. Ganz gleich, was meine deutschen Wähler denken. Aber ich möchte dem ukrainischen Volk helfen. Und deshalb ist es für mich wichtig, immer sehr offen und klar zu sein. Und das bedeutet, bei jeder Maßnahme, die ich ergreife, muss ich mir darüber im Klaren sein, dass dies so lange dauert, wie die Ukraine mich braucht. Und deshalb halte ich es für so wichtig, dass wir ehrlich sein müssen. Ja, jeder wünscht sich von uns, dass der Krieg morgen endet. Aber falls er morgen nicht enden sollte, werde ich auch in 2 Jahren noch dort sein. Dann gab es einen Schnitt und dann heißt es weiter: Wir stehen jetzt vor der Winterzeit, wo wir als demokratische Politiker gefordert sein werden. Die Menschen werden auf die Straße gehen und sagen, wir können unsere Energiepreise nicht bezahlen. Und ich werde sagen, ja, ich weiß. Deshalb helfen wir ihnen mit sozialen Maßnahmen. Aber ich will nicht sagen, okay, dann stoppen wir die Sanktionen gegen Russland. Wir werden an der Seite der Ukraine stehen. Und das bedeutet, die Sanktionen werden auch im Winter aufrechterhalten werden, auch wenn es für Politiker sehr schwierig wird. Sie sagt, also Zitat Ende hier. Sie sagt übrigens nicht, auch wenn es für die Menschen im Land schwierig wird.
Ja. Also es ist selbsterklärend und ich kann hier keinen Zusammenhang finden, den man rausgerissen haben sollte in irgendeine andere Richtung. Eine Person, die ausschließlich fast in der Ich-Form spricht, lediglich wenn es um die Schäden für die Menschen geht, dann spricht sie in der Wir-Form, aber sie ist mit Sicherheit auch nicht direkt davon betroffen. Und diese Ich-Form, diese Art und Weise, wie sie das macht, ist eigentlich die klassische Ansprache, wie wir es in Diktaturen finden. Ganz klassisch in der Ansprache. Ich habe entschieden, ich mache Monarchie, Diktatur, Despotie, was auch immer man da nimmt. Auf jeden Fall autokratische Systeme, die eben halt auf totalitären Systemen beruhen und wo der Chef entscheidet und das Volk hat mitzulaufen.
Ja, es sind spannende Äußerungen, zumal ja in selbem Rahmen herausgekommen ist, dass es ein internes Papier von Frau Baerbock gegeben hat, das sie an die anderen EU-Außenminister verteilt hat. Und demnach sei, so heißt es darin, eine strategische Neuausrichtung gegenüber Russland nötig. Und zentral sei dabei unter anderem die Stärkung der eigenen Wehrhaftigkeit sowie die Unterstützung von russischen Regimegegnern. Darüber hatten wir ja gestern ausführlich gesprochen. Es gibt aber viele Stimmen, die jetzt eben sprechen darüber, dass dieser immer aggressiver wirkende Kurs Berlins gegenüber Moskau aus den USA vorgegeben sein soll. Darauf weist ja auch vieles hin. Auch Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat gesagt, dass er nicht befürwortet, dass Nord Stream 2 aufgemacht wird. Übrigens hat das auch Donald Trump gesagt zu seiner Amtszeit. Also das scheint eine US-Vorgabe zu sein, dass Europa auf jeden Fall diesen Strom aus Russland oder dieses Gas aus Russland nicht annehmen darf.
Ja, und was Interessantes dabei ist, dass Oskar Lafontaine, das ehemalige SPD-Urgestein, ja auch Stellung bezieht dazu und spricht ganz offen von einem Vasallenstaat der USA. Da spricht er von, nicht wir. Und da wird es auch sehr deutlich, was hier momentan gerade abläuft, dass es von der Wehrhaftigkeit der EU um die Wehrhaftigkeit der EU geht. Und wir wissen natürlich, dass die EU-Konstruktion natürlich letztlich sogar mit der NATO untergeordnet ist. Also USA gehört zum Beispiel nicht zur EU, aber Joe Biden zum Beispiel bei großen Gipfeln spricht dann dort zum Beispiel. Auch das sind eben halt so ganz klare Hinweise. Und wir wissen, dass hier auf der anderen Seite geschrieben wird, die Verteidigung des Völkerrechts, das hat sie auch im Prinzip genannt, also dass das Volksrecht, das Völkerrecht eingehalten wird und mit dem Völkerrecht aber letztlich grundsätzlich aus USA die regelbasierte Ordnung gemeint ist. Und die entspricht nicht unbedingt immer dem Völkerrecht. Auch das sind so diese ganz entscheidenden Faktoren. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie macht eine Kriegserklärung und sagt ganz deutlich, wir werden die gegnerischen Kräfte in Russland stärken. Das heißt, wir werden infiltrieren, kriegerisch. Ich meine, in Geheimdiensten findet das eh statt, das wissen wir. Aber es wird jetzt ganz offen argumentiert und hier wird natürlich ein Kriegsgrund regelrecht reingeblasen in den Raum und das könnte Europa einen schweren Schaden zufügen und es kommt ausgerechnet aus deutscher Seite mit der deutschen Geschichte. Es ist, kann nur noch organisiert sein, orchestriert sein, anders ist es mir nicht mehr erklärbar. Die reine Dummheit reicht hier nicht mehr aus zur Erklärung.
Unerklärlich ist tatsächlich auch die Reaktion der Mainstream-Medien, also mancher. Einige andere, also die Welt zum Beispiel, hat sich auch kritisch geäußert. Und auch Stefan Aust hat ja, den hatten wir gestern auch eingespielt, hat sich ja sowieso, was diese ganze Entwicklung angeht, in Sachen Wirtschaft, Industriestandort Deutschland, äußerst besorgt geäußert. Wir haben auch heute eine Veröffentlichung ins Netz, also hier in den Kanal gestellt aus unserer US-Redaktion, wo eben die Causa auch nochmal beleuchtet wird. Annalena Baerbock, umstrittene Aussagen, was hat die Regierung vor, was wird für Herbst, Winter erwartet, Unruhen, auch darüber haben wir gestern gesprochen, dass da vielleicht auch schon ein General vor einiger Zeit ins Amt gesetzt wurde, damit er eben dann, wenn es losgeht, auch vorbereitet ist. Und in den USA macht man sich jetzt auch große Sorgen um Deutschland und um Europa. Und der Moderator von Fox News, Tucker Carlson, ist deutlich geworden. Man findet seine Aussagen übrigens auch in diesem US-Redaktionsvideo. Ihr müsst nur eingeben in der Lupe Hashtag, also die Raute und US-Redaktion in einem Wort und dann kommt er da rein. Dann seht ihr auch den letzten Post heute. Und er sagt in seiner Sendung, er bewertet also den aktuellen Regierungskurs der EU als Angriff auf die eigene Bevölkerung. Er sagt wörtlich, wegen dieses Krieges hat der Westen nicht genug Energie, um seine Wirtschaft oder seine Gesellschaft weiterzuführen. Europa reagierte auf diesen Krieg, indem es Sanktionen auferlegte, von denen es wusste, dass sie unausweichlich zu Energieengpässen führen würden. Sie wussten es, als sie es taten. Und dann wird eingespielt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, eine Deutsche, Und die wird zitiert mit den Worten: Lassen Sie mich ganz klar sagen, es wird nicht einfach sein, denn einige Mitgliedstaaten sind stark vom russischen Öl abhängig, aber wir müssen es einfach tun. Deshalb werden wir heute vorschlagen, sämtliches russisches Öl aus Europa zu verbannen. Und Tucker Carlson sagt: Wirklich? Werden Sie Ihre Wohnung bei 9,4 Grad Celsius warm halten? Werden Sie zu Fuß zur Arbeit gehen? Nein, natürlich nicht.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also man macht sich hier schon ganz klare Gedanken. Und du hast hier gerade einen Punkt eingeführt, den ich nochmal ganz wichtig fand, nämlich die Geschichte mit der Bundeswehr, die ja auch mittlerweile integriert werden soll zum Durchsetzen dieser ganzen Entwicklung, die aus deutscher Seite ja kommen. Und ich habe hier nochmal, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber ganz kurz, es gibt das Bundeswehrjournal. Und da gibt es also einen Bericht zum neuen territorialen Führungskommando und da spricht man davon, dass das Gestalt annimmt. Und ich möchte das mal ganz kurz zitieren hier in einem Zweisetzer. Mit dem neuen Kommando, Zitat, mit dem neuen Kommando, das aus dem bisherigen Kommando für territoriale Aufgaben der Bundeswehr hervorgehen soll, würden auch Kräfte verfügbar gemacht, die in besonderen Situationen schnell für die Bildung eines nationalen Krisenstabes in der Bundesregierung bereitstünden, heißt es auch im Tagesbefehl vom 13. Juni zur Kommandoaufstellung, ist gerade veröffentlicht worden. Damit werde den Erkenntnissen aus der Arbeit des Corona-Krisenstabes, damals direkt im Bundeskanzleramt, geleitet unter Generalmajor Breuer, da haben die auch schon drüber berichtet, und auch der Unterstützung im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe 2021 Rechnung tragen. Das sind so die Dinge, die man gerne vorschiebt als Überschrift, worum es geht. Das Personal des neuen Kommandos und seine eingeübten Strukturen gewährleisten auch in solchen Fällen eine zeitverzuglose Arbeitsaufnahme und den durchhaltefähigen Betrieb 24/7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche, mit Aufstellung des Kommandos zum 1. Oktober 2022 kann dann unmittelbar reagiert werden, so der Tagesbefehl, der unterzeichnet ist von Ministerin Lamprecht und dem Generalinspekteur Eberhard Zorn.
Oha, das ist ja eine Neuigkeit. Vielleicht können wir das auch einstellen nachher, damit man das noch nachlesen kann, was ab 1. Oktober dann alles möglich sein soll in Deutschland. Und das passt natürlich tatsächlich auch zu den Aussagen und Befürchtungen vieler Politiker, die sagen, ja, also wir befürchten große Unruhen und Umsturzpläne seien bereits also im Umlauf. Okay, also und ich komme noch mal zurück zu den USA, zu Tucker Carlson, zu dem Fernsehsender Fox News, der eben auch konservativ berichtet, aber durchaus auch mainstreamig. Und Tucker Carlson sagt also, wenn die Temperaturen in Europa in ein paar Monaten zu fallen beginnen, wird dies zu einem Riesenproblem und dies wird für jeden offensichtlich sein. Dies ist nicht Erderwärmung, sondern Erdabkühlung. Das ist es, was ihre Großmutter umbringen wird. Und wenn jeder das komplett richtig versteht, dann wird eine Menge geschehen. Der Status quo wird zerbröckeln, Fabriken werden schließen, Arbeitslosigkeit wird steigen, das verfügbare Einkommen wird verschwinden. Und er sagt weiter, hier ist das Seltsame. Nach jedem realitätsnahen Maßstab verliert Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine nicht. Er ist dabei, den Krieg in der Ukraine zu gewinnen. Und Joe Biden, so Tucker Carlson, sieht sich das an und sagt, wir werden nicht aufhören, bis sie uns eine bedingungslose Kapitulation anbieten.
Das ist ein Irrenhaus. Es ist kaum vorstellbar, in Anbetracht der vorherigen Zusammenhänge, die da genannt werden, die wirklich richtig sind, aus meiner Sicht auch, und wie man dann im Prinzip zu solchen Ergebnissen kommt. Das steht diametral der Realität entgegen und wir sehen die Abkopplung und auch die Hilflosigkeit, die momentan in der großen Politik zu finden ist.
Wen meint er eigentlich, der Joe Biden, mit der bedingungslosen Kapitulation?
Ja, mit Sicherheit Russland.
Ach so. Ich hatte, okay. Also Tucker Carlson sagt zum Schluss, das ist keine schlechte Politik, sondern das ist irre. Es macht keinen Sinn. Tatsächlich ergibt es nur Sinn, wenn es das Ziel ist, den Westen vollständig zu zerstören, um Platz für die chinesische Weltherrschaft zu schaffen. Was wäre eine andere Erklärung für dieses Verhalten? Ja, also das ist eine Causa, die jetzt auch das Ausland beschäftigt. Wir werden das auch weiter beobachten, wie die Medien dort darüber berichten werden.
Also vielleicht noch zum Thema der westlichen Welt. Da müssen wir darüber reden und es einschränken auf die europäische westliche Welt. Denn die nordamerikanische westliche Welt, die brauchen auch die Chinesen. Wenn die Chinesen mit ihrer Wirtschaft, mit ihrer Ökonomie überleben wollen, dann brauchen sie auch die westliche Welt Nordamerikas zum Absatz ihrer Produkte. Lediglich Europa wird rausgenommen aus meiner momentanen Perspektive heraus. Und das ist der Grund, warum ich mich auch noch mal mit dem Thema der Seidenstraße auseinandersetzen werde. Das ist nämlich sehr wichtig, weil wenn Europa als großes Produktions- und Konsumland mehr oder weniger abgewickelt wird, dann fragt man sich, warum soll denn die chinesische Seidenstraße über die Züge nach Wien und nach Duisburg laufen? Ich hatte darüber berichtet im März 2021 und ich werde da in Kürze einen Nachtrag vorbereiten. Ich bin da ja mit vielen Kollegen in Gange, die sich mit diesen Themen ganz explizit auskennen, gerade was die Supply Chain, also die Lieferketten und Transportwege anbelangt. Das ist ein ganz wesentliches Thema auch für unsere Zuhörer, weil wir haben dort nämlich auch noch einiges zu erwarten. Wenn Europa als Konsument wegfällt, dann werden auch die Lieferketten an Attraktivität verlieren von den Installateuren dieser Lieferketten und der Produzenten, wenn keiner mehr da ist, der kauft. Und das kann zusätzlich eben halt zu einer mangelnden Versorgung gerade in Europa führen. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen, sorgt bitte vor, es ist wichtiger denn je.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich möchte noch mal in einen Artikel hineinlesen, der ist erschienen bei Tichys Einblick. Der Autor heißt Marco Gallina. Und der schreibt Folgendes über den Vorgang Annalena Baerbocks bei den EU-Außenministern in Prag. Die Außenministerin redet sich um Kopf und Kragen. Politiker, Journalisten und Ministerialbeamte eilen zu ihrem Schutz herbei. Alles nur pro-russische Propaganda von Putin-Trollen und Rechtsextremen. In Wirklichkeit hätte sie etwas ganz anderes gesagt. Baerbock wird auch von ihren Anhängern als unmündiges Kind wahrgenommen, das man vor sich selbst schützen muss.
Ja, und genau so ist es. Anders kann man es gar nicht bezeichnen. Wenn es schon hieß am Anfang, gib ihr mal eine Chance. Gib sie noch eine Chance, würde wahrscheinlich der Grüne sagen. Und dass sie aus der Möglichkeit jetzt, ich sage mal, ihrer bisherigen Biografie gegen einem Lavrov zum Beispiel anstinken kann in einem persönlichen Gespräch. Eine lächerliche Vorstellung alleine schon. Und es ist ja nun letztendlich keine Übungsfirma, in der sie gerade arbeitet, sondern das Außenministerium.
Also ich finde trotzdem, du kannst jetzt nicht einfach nur, weil sie eine junge Frau ist, sie so einordnen, dass sie also mit so einem alten Ross da in der russischen Regierung nicht mithalten könnte.
Naja, da ich natürlich keine Unterschiede zwischen Mann und Frau mache, so wie das ja auch die Welt möchte, wir sind ja alle gleich, muss ich natürlich auch diese beiden Personen gegenüber natürlich gleichsetzen auf Augenhöhe. Und insofern passt das schon.
Wenn du sagst, wir alle sind ja gleich, dann ist das natürlich bitte in Anführung zu verstehen, nicht schreiben, dass Andreas gesagt hat, wir sind alle gleich. Der Journalist Gallina schreibt bei Tichys Einblick weiter, der beschreibt so ein bisschen die Situation, die jetzt gestern und heute eingetreten ist. In einer bezeichnenden Aktion der Politiker, Journalisten, öffentlich-rechtliche Faktenfeinder, dubiose Internetseiten und Social-Media-Influencer-Angehörten musste ein prinzipiell irreparabler Image-Schaden geflickt werden. Die Strategie: Die Aussagen Baerbock seien verfälscht, verfremdet, aus dem Kontext gerissen worden. In Wirklichkeit handele es sich um ein spaltendes Manöver von pro-russischen Propagandaträgern, Putin-Trollen und Rechtsextremen. Es war die Reaktion auf einen Tag erhitzter Gemüter, bei dem das Hashtag Baerbock-Rücktritt auf Twitter trendete.
Ja, ich frage mich, wie sich ein Redakteur, das sind ja keine kleinen Kinder, welches beispielsweise bei dem Versuch an ein Marmeladenglas ranzukommen, das Ding runterreißt, fällt runter, Patsch ist kaputt und die Mutter sagt, was ist denn da passiert? Und das Kind sagt, ich war das nicht. Also ich meine, wir sind ja nun wirklich erwachsene Menschen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein Journalist einen solchen Unsinn, ist ja ein wirklicher Unsinn. Ich meine, Frau Baerbock hat etwas gesagt, das kann jeder hören, jeder sehen, jeder übersetzen, sogar in einer deutschen Sprache. Sie sprach nicht in Suaheli, sondern in Englisch, das verstehen viele. Und da ist es ja nun ganz eindeutig. Und dann solch einen Unsinn da reinzuschreiben, es ist wirklich unglaublich.
In diesem OS-Video, das wir heute veröffentlicht haben, findet ihr zwei Parts, die ungeschnitten sind. Und an diesen zwei Parts kann man erkennen, genau erkennen, was sie in dem vollen Zusammenhang gesagt hat. Und das ist auch übersetzt, also auch für alle diejenigen, die kein Englisch verstehen oder nur wenig, wobei sie ein inzwischen ganz gutes Englisch spricht, muss ich sagen, so aus freier Hand. Das zumindest hat sie gelernt. Das muss man doch auch anerkennen, Andreas.
Ja, das glaube ich schon. Also sie hat sich an der Kante verbessert. Ich vermute ja auch, ganz ernsthaft, aus meiner Sicht, dass sie sich weniger mit den Geschäften der Außenpolitik beschäftigt, sondern den ganzen Tag in irgendwelchen Rhetorikkursen und Sprachkursen sitzt. Anders ist es für mich gar nicht erklärbar, wenn ich mir ansehe, wie sie noch vor kurzem in dem Wahlkampf gesprochen hat, wo sie keinen fehlerfreien Satz zustande brachte. Und was da jetzt mittlerweile passiert ist, da findet schon eine Abrichtung statt. Und das braucht natürlich Zeit. Zeit in einer Phase der Zeitqualität, wo wirklich jetzt ein klarer Kopf in der Sache gefordert ist und nicht jemand, der jetzt seinen Schulabschluss nachholt.
Also sowas nennt man Crashkurse. Ich weiß, dass auch Korrespondenten, die für Fernsehsender in ein fremdes Land geschickt werden, deren Sprache sie gar nicht verstehen, dass sie da in mehrwöchige Crashkurse kommen und von morgens bis nachts einfach nur pauken müssen. Und so ähnlich ist das bei ihr wahrscheinlich auch. Und du scheinst etwas zu übersehen. Sie ist ja Außenministerin. Das heißt, sie muss nach außen hin wirken. Und das ist der Hauptpart in ihrer Arbeit.
Das stimmt, aber dann sollte sie vorher die Crashkurse machen und dann Außenministerin werden und nicht erst Außenministerin werden und dann im Prinzip nebenberuflich dann die Kurse zu machen, die man vielleicht braucht, um überhaupt erstmal die Sprache zu sprechen. Ihr fehlen ja auch noch bestimmte Zusammenhänge aus Strategie, Geopolitik und so weiter. Zumindest kann ich das erkennen bei ihren Aussagen. Das heißt, es ist ja mittlerweile eine Art Volkshochschule, die sie da besucht in diesem Ministerium.
Du bist auch nie zufrieden, ne?
In Wirklichkeit nicht, tatsächlich.
Ja. Ist so. Also hier in dem Artikel wird auch zitiert, Ministeriumsbeauftragter für strategische Kommunikation direkt aus Baerbocks Behörde. Und der hat also das so formuliert, um seine Chefin zu schützen. Der Klassiker. Sinnentstellend zusammengeschnittenes Video, geboostert von pro-russischen Accounts und schon ist das Cyber-Instant-Gericht fertig. Desinformation von der Stange. Ob wir uns so billig spalten lassen, glaube ich nicht.
Was soll man dazu sagen? Das sind jetzt so diese ganz erbärmlichen Versuche, irgendwie jemanden zu retten, der komplett versagt und als wirklich als außenpolitischer Totalschaden hier gesehen wird von mir.
Ja, also es wird hier weiter dargestellt, dass natürlich auch die AfD mit dabei war zu kritisieren, aber auch eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Welt vom Axel Springer Verlag. Und er sagt, bei so viel Kontrapropaganda konnte man auf die Idee kommen, die ganze Prager Veranstaltung sei eines der berüchtigten Deepfakes russischer Comedian-Trolle gewesen, um die Stabilität des Westens zu erschüttern.
Ja, so ungefähr. Wir dürfen eines bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. So etwas passiert ja nicht unbedingt zufällig, sondern eventuell auch geplant. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf unseren ersten Part, wo zum 1. Oktober dann die Bundeswehr bereitsteht, falls beispielsweise eine Regierungsunfähigkeit oder ein Infektionsschutzfall kommen sollte oder irgendeine andere Situation, dann würden diese ganzen Dinge jetzt sehr gut passen eigentlich, um sich auf einen Punkt hin zu konzentrieren, in dem dieser gesamte Laden in Berlin zurücktreten muss und dann Herr Breuer dann die Militärjunta dann einsetzen muss, um dann dort die Geschäfte zu führen. Nicht umsonst wurden jetzt oder werden gerade 1900 administrative Beamte von der Bundeswehr für offenbare Regierungsaufgaben eingestellt. Das finde ich schon sehr interessant und das sagen uns unsere Informanten ganz deutlich hinter den Kulissen.
Ja, und ich möchte noch einen Satz, einen Gedanken aus Tichys Einblick hier zum Besten geben. Und der ist aus meiner Sicht sehr, 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 sehr wichtig. Hier heißt es, Baerbock ist sich im Moment ihrer Ansprache völlig bewusst, was sie sagt. Ihre Aussage herunterzuspielen hieße, Baerbock nicht als Herrin der eigenen Worte ernst zu nehmen, sondern als jemanden, dessen Worte erst übersetzt gehörten. Die vermeintlichen Baerbock-Retter sind in Wirklichkeit Baerbock-Entmündiger, blanker Paternalismus gegenüber der einstigen grünen Spitzenkandidatin, die sonst so sehr auf das Image von Unabhängigkeit und moderner Powerfrau setzt.
Das ist interessant. Also gerade der Paternalismus, übrigens, das heißt also die musterhafte, typische Abwehrreaktion, die damit beschrieben wurde. Interessante Sichtweise. Also Baerbock verliert. Entweder sie hat es ernst gemeint, dann verliert sie, weil sie sich als Antidemokratin und als diktatorisch motiviert outet. Oder man hält sie eben halt für so dumm, dass sie sich offenbar nicht ausdrücken muss. Man muss das erst übersetzen im Nachhinein, was man ihr gesagt hatte, was sie eigentlich sagen sollte, was aber dann doch nicht so richtig rübergekommen ist. Also mit anderen Worten, in beiden Fällen ist sie dabei runtergestürzt.
Jo, Fortsetzung zu diesem Fall folgt, und zwar jetzt schon, denn wir haben ja über den Fall Baerbock gestern berichtet, wir haben heute berichtet, alle berichten im Moment darüber. Herr Julian Reichelt, der Ex-Bild-Chef, hat sich auch geäußert und hat dazu Stellung bezogen. Und was hat er genau gesagt? Warte mal, das möchte ich euch denn doch auch noch gleich mal mitteilen. Das hat er nämlich getwittert, dass Kritiker des Satzes, egal was meine Wähler denken, reflexartig als rechtsextreme Putin-Anhänger bepöbelt werden, sagt alles über das politisch-mediale Establishment in Berlin. Diese Leute haben sich vom Land vollends entkoppelt. Und ich meine, wenn das jetzt Herr Reichelt sagt, der nun wirklich kein Putin-Anhänger sein dürfte, dann müsste das vielleicht auch einigen Leuten doch zu denken geben. Also, es stellt sich ja bei vielen Menschen jetzt auch wieder ein neues Fragengut. Zum Beispiel, ob man hier nicht auch, das liest man in den sozialen Netzwerken, strafrechtlich vorgehen müsse. Gerade das Thema der Diffamierung eines Volkes ist ja eigentlich strafbar. Oder sag mal, gilt das beim eigenen Volk nicht, Andreas? Selbst wenn es dann von Repräsentanten der Politik, in dem Fall Außenministerin Baerbock, handelt. Du hast dir ja Gedanken gemacht und du hast da auch mal in ein Thema hinein recherchiert, was nicht ganz unspannend ist.
Ja, motiviert durch einen guten Freund, mit dem ich mich vorhin noch auseinandergesetzt habe, bin ich da mal eingestiegen und habe mal ein bisschen nachgehakelt. Ist es überhaupt eine Diffamierung des Volkes gewesen? Also vorab möchte ich klarstellen, dass ich natürlich kein Jurist für öffentliches Recht bin. Aber was ich habe, ist ein gesundes Rechtsverständnis. Und ehrlich gesagt bin ich fest der Meinung, dass ein Rechtsverständnis für einen normalen Bürger ausreichen muss, um sich ein erstes Bild zu machen. Denn solche Themen betreffen ja letztlich alle Bürger eines Landes. Und es ist aus meiner Sicht wirklich Unsinn, immer nur grundsätzlich juristische Experten zu Wort kommen zu lassen, die sich dann gern hinter einem komplexen Fachchinesisch verstecken und damit freie Bahn natürlich auch für Verwerfungen, wie zum Beispiel die von Baerbock, durchgehen lassen können. Ich finde es wichtig, dass der normale Bürger sich seine eigenen Gedanken machen müsste, denn das Recht ist für alle da. Lediglich bei Unsicherheiten kommt dann der Experte dazu. Also im ersten Impuls dachte ich nach dieser aus meiner Sicht Beleidigung der deutschen Bürger von der Außenministerin, als sie sagte, mich interessiert überhaupt nicht, was die Wähler gesagt haben, habe ich gedacht, oh, das ist jetzt Volksverrat, was wir da hören. Das ging mir so durch den Kopf. Und dann habe ich mich natürlich sofort mit der Definition befasst, was ist eigentlich Volksverrat?
Ich möchte in diesem Fall sagen, dass du nicht behauptest, dass es Volksverrat ist, sondern dass dir das im ersten Impuls durch den Kopf ging und du die Frage gestellt hast und dann recherchiert hast.
Genau, aber ich meine, das hatte ich auch so formuliert. Also gut, nochmal zur Klärung. Das schoss mir durch den Kopf und was mir durch den Kopf schießt, das kann ich leider nicht so direkt beeinflussen. Also der Begriff Volksverrat wurde schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also unter anderem von Sozialisten, als politischer Kampfbegriff geprägt. Also später wurde dann dieser Begriff auch im Nationalsozialismus zur Durchsetzung ihrer eigenen Ideologie oder Idiotie genutzt. Damit wird es natürlich ganz schwierig, diesen Begriff überhaupt noch ins Spiel zu bringen, weil alles, was in diese Zeit reingehört, ist mehr oder weniger tabu, selbst wenn hochwertige Begriffe diffamiert und verbogen werden, sie sind dann allen für alle Mal dann nicht mehr nutzbar. Leider ist es so. Also der Duden definiert den Begriff Volksverrat, das tun sie wenigstens, als abwerten für jemanden, der sein eigenes Volk verrät, hintergeht und betrügt. Und hier könnte man von der Definition her schon fast fündig werden, finde ich. Denn ein Hintergehen oder ein Betrügen mit solchen Aussagen, nach dem Motto, ihr habt mich zwar gewählt mit anderen Aussagen, aber es interessiert mich nicht, das empfinde ich schon als betrügerisch, ist meine persönliche Sichtweise. Aber interessanterweise findet man zu diesem Begriff überhaupt keine Handhabe strafrechtlich. Zumindest habe ich keine gefunden. Ja, und das gerade aktuell auch das abgeleitete Schimpfwort Volksverräter, das hören wir ja auch in den alternativen Szenen immer wieder, das wurde ja sogar vom Mainstream als Unwort des Jahres 2016 gewählt. Ich frage mich, aus welchem Grunde. Und unser Superminister Habeck behauptet ja sogar, dass es kein Volk gibt. Also man versucht mehr oder weniger, dieses Thema überhaupt wegzubekommen, dass man überhaupt das Ganze noch beim Namen nennen kann. Es ist also sehr schwierig, diesen Begriff des Volksverrates im Rahmen der bestehenden politisch entwickelten Sprachscheren, die wir im Kopf reingesetzt bekommen haben, überhaupt noch objektiv zu nutzen, geschweige denn im Falle Baerbock anzuwenden.
Bedeutet das, dass man den Begriff nicht mehr in der juristischen Anwendung nutzen könnte, weil er eventuell abgeschafft wurde?
Offenbar. Und so habe ich dann weiter recherchiert und habe dann den Begriff Hochverrat gefunden und versucht zu definieren. Der Hochverrat ist ein Straftatbestand. Das ist was anderes. Wir haben vorher nicht vom Hochverrat gesprochen. Der Hochverrat ist ein Straftatbestand, der auf den gewaltsamen Umsturz im Inneren gerichtet ist. Gut, also klassische Beispiele des Hochverrats sind dann Versuche eines Staatsstreichs durch den Versuch, zum Beispiel das Staatsoberhaupt zu ermorden und so weiter. Also dieser Fall liegt hier definitiv nicht vor und damit wäre der Hochverrat auch nicht dafür zuständig.
Nun gibt es ja Stimmen seit gestern, die im Netz kursieren, die fordern, dass Frau Baerbock juristisch geahndet wird mit dieser Entgleisung. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten oder gäbe es die?
Also irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Und ich habe natürlich weiter recherchiert. Zum Beispiel die Möglichkeit des sogenannten Landesverrats. Wieder ein neuer Begriff. Also der Landesverrat ist in der Regel als Verbrechen gegen den Staat definiert. Nach deutschem Strafrecht ist der Landesverrat übrigens geregelt in § 94 Strafgesetzbuch. Kann gerne jemand mal reingucken. Und zwar, da geht es dann darum, dass man sich gegen die äußere Sicherheit und den Bestand des Staates richtet. Aber man merkt dann, der Schwerpunkt ist dann doch auf die Verbreitung von Staatsgeheimnissen bezogen. Und dieser Straftatbestand lässt sich wohl im Falle Baerbock auch schwer ranziehen.
Ja, nun haben aber die Minister ja auch einen Eid abgelegt, jeden Schaden vom deutschen Volk abzuwehren. Und die meisten haben dann übrigens nicht auf Gott geschworen, sondern darauf verzichtet, aber immerhin geschworen. Aber hier muss ich jetzt wirklich sagen, da entstehen ja auch Fragen, ob diese, sagen wir mal, verharmlosend Entgleisungen von Frau Baerbock überhaupt juristisch zu überprüfen wäre.
Ja, und da gibt es einen interessanten Begriff, den wir eigentlich alle kennen. Das ist jetzt die Volksverhetzung. Also wir gehen jetzt hier mal die Begrifflichkeiten durch. Und da gibt es ja den Paragraphen 130 Strafgesetzbuch Absatz 2. Und da steht dann, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verachtet oder verleumdet. Und hier stellt sich jetzt für mich die Frage, ob Frau Baerbock mit ihrer Aussage, es ist ihr egal, was die Menschen denken, die sie gewählt haben zum Beispiel, ob das nicht eine böswillige Verachtung der deutschen Bürger in Deutschland darstellt. Nun haben aber gerade offenbar die Deutschen ein anerzogenes Trauma, das ist so meine Wahrnehmung, regelrecht zum Eigenhass entwickelt. Und es kommt mir vor, als würden sie die Menschenwürde nicht für das eigene Volk einfordern können. Denn wenn es um Menschenwürde geht, geht es immer irgendwie um fremde Völker. Und da sind sie wichtig, aber nicht gegenüber dem eigenen Volk. Und da müsste man mal drüber reden, ob der 130 Strafgesetzbuch hier nicht gelten würde.
Gut, wir mutmaßen, wir fragen, weil diese Fragen jetzt kursieren. Andreas, es gibt ja auch noch die politische Immunität, die ja eine Strafverfolgung gegenüber den Staatsdienern schwer behindern, wenn nicht unmöglich machen. Also das heißt, selbst wenn hier jetzt ein Ansatz wäre, dann ist sie ja immun oder hat eine Immunität.
Ja, das ist sehr wichtig, dass du das ansprichst. Denn wenn wir hier die Möglichkeiten der Strafverfolgung hier mal so durchgehen, dann kommen wir natürlich hier auf einen Punkt, der dann das Ganze sowieso ad absurdum erklärt. Die Demokratie soll ja angeblich die Herrschaft des Volkes repräsentieren. Das lernt man schon in der ganz normalen Schule. Und davon sind wir ja so wahnsinnig weit weg. Da braucht man also wirklich nicht viel Wissen, um das zu erkennen. Als politische Immunität bezeichnet man den Schutz eines politischen Mandats oder Amtsträgers vor Strafverfolgung aufgrund seines Amtes. Interessant. Man wird also geschützt vor einer Strafverfolgung bei Straftaten. Interessant. Wenn man Mandats- oder Amtsträger ist.
Ist das nicht auch jetzt bei diesem Cum-Ex-Fall so?
Ja, ja, richtig. Aber da gibt es die Möglichkeit dann der Immunitätaufhebung. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Die Immunität betrifft vor allem Abgeordnete sowie Staatsoberhäupter und teilweise Mitglieder der Regierung. Also die sind quasi von der Strafverfolgung aufgrund der Immunität so oder so ausgeschlossen. Das ist eine Art Blankoscheck bei kriminellen Handlungen zur Straffreiheit. Zumindest weitgehend. Das möchte ich ganz klar einschränken. Man kann die Immunität natürlich aufheben. Das ist das, was dann ab und zu passiert. Aber das wird dann von Personen des Parlaments passieren. Also gewissermaßen wieder von Gleichgesinnten. Mich erinnert das an dem RBB, wenn die Kontrollorgane jetzt zur Aufarbeitung der Verfehlungen, die dort gewesen sind, von Journalisten stattfinden, die selbst in der Branche arbeiten und natürlich alles andere sind als nicht befangen, möchte ich mal sagen. Also ob diese Entscheidungen dann überhaupt objektiv sein können, dass jemand die Immunität aufgehoben bekommt, das muss man hinterfragen. Denn jeder denkt natürlich, Himmel, wenn Sie bei mir mal feststellen, dass ich goldene Löffel geklaut habe, wobei das ja eine Kleinigkeit gegenüber dem, was da Baerbock gerade gemacht hat, wäre, dann möchte ich auch nicht, dass die Immunität aufgehoben wird. Also man wird sich da eventuell schon schützen und nur in Extremfällen dazu greifen. Naja, und so klären eben halt keine ordentlichen Gerichte einen möglichen schweren Straftatbestand, zum Beispiel einer Ministerin. Da ist oft keine greifbaren rechtlichen Handhaben überhaupt noch gibt. Und zumindest finde ich da keinen. Und ich bin dankbar, wenn mir da ein juristischer Experte in ganz wenigen Worten das Gegenteil beweisen kann, nach dem Motto, so die Sendung mit der Maus, keine langen Abhandlungen, sondern eine klare, kurze Aussage, das ist in der Juristerei möglich, wenn man gut ist. Und ich sehe in dieser sogenannten demokratischen Struktur hier leider nur eine Mainstream-Presse, wir haben gerade darüber gesprochen, die auf mich wirklich gleichgeschaltet wirkt. Ich muss das hier so sagen. Sie wirkt auf mich so und Frau Baerbock weitgehend also freispricht, da man angeblich die Sätze ja aus dem Zusammenhang gerissen hat, wie du sagtest. Bei Normalbürgern würde eine solche Überschrift eben nicht reichen, zumal er ja eh nicht über diese Plattformen verfügt, also die Plattformen der Presse, wie es die Politik offenbar tut. Und der Normalbürger würde ganz normal bei einer unterstellten Volksverhetzung einem gerichtlichen Verfahren zugeführt werden, zur Prüfung. Und es gilt auch die Unschuldsvermutung, keine Frage. Aber mir fehlt hier die Rechtsstaatlichkeit schlicht und ergreifend gegenüber Politikern.
Danke für diese ausführlichen Erklärungen, Andreas. Aber es scheint nicht so zu sein, dass da überhaupt in die Richtung etwas unternommen wird. Denn heute hat sich auch Bundeskanzler Scholz geäußert, Frau Baerbock verteidigt und sich hinter sie gestellt. Es sei Aufgabe der Bundesregierung, sagt er, jetzt kommt wörtlich, für die Politik, die man vertritt, zu werben. Auch in Zeiten, in denen es mal Gegenwind gibt. Und ach so, das hat der Regierungssprecher von Scholz gesagt, Steffen Hebestreit. Das hat er heute in Berlin geäußert. Und da sagt er, da ist der Bundeskanzler ganz eng an der Seite der Außenministerin und auch aller anderen Minister. Und man müsse in diesen aufgeregten Zeiten, die für viele Menschen auch Härten mit sich brächten, Verständnis dafür haben, dass Leute die Politik auch anders sehen könnten. Wörtliches Zitat folgt, aber klar ist trotzdem, dass man bei seinen Prinzipien bleibt und bei dem bleibt, was man richtig findet, sagte Hebestreit. Baerbock habe deutlich gemacht, dass man auch bei Gegenwind nicht umfällt. Dies sei in dem Schnipsel des Videos etwas zu kurz gekommen.
Ja, das ist natürlich ein ganz billiger Versuch, mehr oder weniger das Ding so irgendwie wegzubügeln, wegzumeckern nach dem Motto, eigentlich sind es ja nur die Rechten und die anderen Schwurbler, die diese Dinge eben halt hinterfragen. Sie hat in Ich-Form gesprochen, deutlichster Art, und hat ganz klar gesagt, es ist mir egal, was die Wähler denken. Und das ist ein schwerster Demokratieverstoß par excellence. Und aus meiner Sicht ist das juristisch dringend zu hinterfragen.
Ja, und die Causa geht mit Sicherheit noch weiter. Wir werden es auch weiter beobachten, genauso wie wir die ganze Zeit beobachten. Oh, ich hoffe, dass der Hund die Rehe da draußen nicht sieht. Ich bibber hier schon die ganze Zeit. Der Hund liegt direkt am Fenster und schaut raus. Und da ist eine ganze Familie von Weißwedel, Hirschen und Rehen, die hier unsere Blumen gerade abfressen, wogegen ich nichts habe. Die sind extra für die da. Aber ja, sollte es jetzt hier gleich Alarm geben, wisst ihr Bescheid, dann werden wir versuchen, das Tier hier aus dem Raum zu schaffen. Ja, lass uns mal noch auf die Öffentlich-Rechtlichen kommen, auf das Staatsfernsehen. Also staatlich, deswegen, weil ja diese Gebühren sozusagen wie vom Staat als Steuer eingezogen werden und ihr auch alle zahlen müsst. Der RBB hatte eine Menge Skandale. Patricia Schlesinger ist als Intendantin zurückgetreten. Der Aufsichtsratschef ist zurückgetreten, einige andere auch. Im NDR in Kiel wird es immer heftiger. Da heißt es zum Beispiel bei der Jungen Freiheit in der Überschrift NDR immer tiefer im Skandalstrudel. Und nach den Enthüllungen der vergangenen Wochen kommt jetzt auch noch heraus, die Sendeleitung in Schleswig-Holstein im Landesfunkhaus Kiel, welches ich übrigens auch gut kenne, hat im Jahr 2020 die Senderleitung einen Bericht über Kindesmissbrauch in einem Jugendheim des Deutschen Roten Kreuzes verhindert. Warum, fragt man sich, das ist doch eigentlich ein Thema, das zur Aufklärung praktisch auffordert und danach schreit. Hier wird die Antwort geliefert. Deren Landesvorsitzender, also vom Deutschen Roten Kreuz, war zu dem Zeitpunkt die SPD-Politikerin Annette Langner. Und die ist liiert mit Lebensgefährtin Jutta Schümann. Das ist wiederum die Vorsitzende des NDR-Landesfunkrates in Kiel. Und nicht genug dessen, aus E-Mails der Politikchefin des NDR in Schleswig-Holstein, Julia Stein, aus denen übrigens der Stern jetzt zitiert, geht hervor, wie drei Reporter an der Arbeit gehindert wurden. Frau Stein hatte am Mittwoch wegen eines anderen Skandals gemeinsam mit dem NDR-Chefredakteur für Schleswig-Holstein, Norbert Lorenzen, vorübergehend ihr Amt niedergelegt. Das ruht also derzeit. Man sagt ihr eine Nähe zu Ministerpräsident Günther von der CDU vor. Und man hat die Redakteure jetzt aufgefordert, oder sie hatte die Redakteure damals aufgefordert, beim Roten Kreuz nicht kritisch nachzufragen. Sie soll wörtlich gesagt haben, das kriegt sonst immer so einen Verhörcharakter und das hilft uns hier, glaube ich, nicht weiter. Es heißt hier, außerdem schlug sie den Mitarbeitern vor, die Ergebnisse ihrer Recherchen direkt an das Deutsche Rote Kreuz weiterzuleiten. Das ist natürlich für unabhängige Reporter ein Unding der Unmöglichkeit. Und kurz daraufhin wurden diese Berichterstatter dann ganz von dem Thema abgezogen. Der Verdacht lautete auf Vetternwirtschaft.
Ja, und das wundert einen natürlich nicht. Und das sind natürlich die klassischen Symptome, die wir in der Politik finden und im öffentlichen Dienst ganz besonders. Und das ist das, was es so besonders heikel macht. Es handelt sich hier nicht um eine typische, ich sage mal, Schmierung innerhalb von Großbetrieben, wo man über ganz bestimmte Zuwendungen versucht, Aufträge zu bekommen. Das ist in der Wirtschaft üblich und auch wirklich auch verboten. Und das ist natürlich auch verwerflich. Und das ist auch so ein bisschen der Standard. Aber es handelt sich bei Politikern eben halt nicht oder auch bei diesen Menschen, die in den Medienhäusern sind, die ihr Geld selbst verdienen müssen, sondern die es zugeordnet bekommen durch den Staat, durch Rahmenbedingungen. Und hier ist so eine Art treuhänderische Verwaltung aus meiner Sicht im Kopf anzuwenden, nämlich fremdes Kapital zu verwalten im Interesse derjenigen, die ihnen das Geld zur Verfügung stellen müssen sogar. Und das ist hier natürlich ein Verhalten, was dann ganz deutlich jetzt hier den gesamten Sumpf nach oben spielt. Ihr habt immer noch das Bild von der Brühe, die geklärt wird. Das haben wir hier in einer ganz deutlichen Form durch diese gesamte Causa der öffentlich-rechtlichen Medien, die hoffentlich bald, das ist meine persönliche Meinung, der Vergangenheit angehören. Dann sollen sie lieber einen ordentlichen Staatsfunk machen. Den haben wir ja jetzt auch schon. Aber dann ist es wenigstens ganz klar und die Objektivität wird wenigstens nicht einmal mehr vorgegaukelt.
Ja, genau. Es gibt einen weiteren Fall, der aus dem Landesfunkhaus Kiel berichtet wird, nämlich der Stellvertreter von Julia Stein, also dieser Politikchefin. Ich will nochmal sagen, Politikchefin, das heißt, alles, was aus dem Funkhaus kommt, wird in Redaktionskonferenzen eben mit diesen Politikchefs entschieden, verantwortet, veröffentlicht. Und da gibt es Schalten mit anderen ARD-Sendern. Es gibt Schalten natürlich nach Hamburg zur Tagesschau. Auch Kiel produziert vieles für Tagesschau und Tagesthemen und so weiter. Das heißt also, man muss sich das vorstellen, dass die Kreise größer sind als das, was man hier so erkennen kann. Man denkt auch, na ja, gut, Kiel, das ist ja so ein bisschen Landesgrenze da hinten Richtung Dänemark und das hat ja mit Weltpolitik nichts zu tun. Nee, nee. Also ich meine, mal abgesehen davon, dass alleine der NDR als einer der vielen Rundfunksender wiederum 4 Landesfunkhäuser hat, in Kiel, in Hannover, in Schwerin und in Hamburg, zeigt ja, was das für ein aufgebrauter Wasserkopf ist. Und die haben natürlich alle ihren Einfluss auf das Programm der ARD. Und jetzt wird hier eben über den Stellvertreter von Julia Stein, also der Politikchefin, berichtet. Der Mann heißt Stefan Böhnke und der hat öffentlich, das wird ihm jetzt vorgeworfen, seinen Ehemann Sven Partheil Böhnke im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Timmendorfer Strand unterstützt.
Ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Ich nehme es nur noch einfach hin. Was soll ich dazu sagen? Ein Sodom und Gomorra.
Der NDR verspricht Aufklärung, kommt aber kaum noch hinterher. Am vergangenen Mittwoch, also vorgestern, ist auch der Direktor des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein, Volker Thormehlen, ist noch nicht zurückgetreten, sondern hat sich abgemeldet, ganz plötzlich und fast unangemeldet in unbezahlten Urlaub. Und auf der NDR-Webseite heißt es offen, dies seien weitere personelle Konsequenzen. Und Intendant Joachim Knuth hat jetzt Aufklärung zugesagt. Der sitzt in Hamburg mit einem Jahresgehalt von 346.000 Euro. Und es heißt wohl bei Business Insider, die wieder ganz, ganz vorne sind, dass Volker Thormehlen, der eben ohne Ankündigung aus dem Funkhaus verschwunden ist, dem eine große Nähe zu Kieler CDU-Kreisen zugeschrieben wird. Und er soll im Verdacht stehen, einen renommierten NDR-Journalisten kaltgestellt zu haben, nachdem dieser ihn in einer internen Runde kritisiert habe. Also das heißt, das sind so die Kleinigkeiten. Was ich hier höre, was alles da so vorfällt, ist für mich nichts Aufregendes, weil das ist das, was auch, als ich noch im Sender gearbeitet habe oder sagen wir mal überhaupt bei der ARD gearbeitet habe, das waren so Vorgänge, die man hat manchmal davon Kenntnis genommen und es hat ja sowieso keinen Sinn, darin rumzustochern. Aber das sind natürlich, wenn man das jetzt hier im Lichte einer Aufklärung betrachtet, sind es natürlich Dinge, und ich glaube, da liegen etliche Tretminen noch.
Ja, und wenn dann unter dem Namen des Landesfunkhauses der Direktor Volker Thomelen auftritt mit einem Gehalt von 346.000.
Nein, das ist der Intendant Joachim Knut, nicht
Thomelen. Ach so,
Thomelen.
Der war das. Okay, ja. Alles klar, Knut, okay. Also das ist auf jeden Fall, die fordern auf jeden Fall personelle Konsequenzen. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, wenn ich jetzt ein Gehalt habe von 346.000 Euro, gebührenfinanziert, nein, zwangsgebührenfinanziert, so ist es richtig, dann bin ich natürlich am Überlegen, wie groß ist eigentlich mein Interesse, diese Dinge wirklich aufzuklären und da wirklich reinen Wein zu machen, reinen Tisch zu machen, weil dann würde nämlich auch mein Job zur Disposition stehen und man wird sich fragen, ist der Mann das überhaupt wert? Ich kann es nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen, aber die Frage muss gestellt werden. Das geht hier immerhin um öffentlich-rechtliche Gebühren. Das Zweite, du sprachst gerade davon, naja, es geht nur um Kiel oder es ist ja nur ein kleines Landesfunkhaus. Ja, das ist immer so. In den Regionen gibt es immer nur kleine Strukturen, aber insgesamt macht das Ganze natürlich schon Sinn. Zumal es leben viele Menschen in Kiel, nicht nur Rundfunkmitarbeiter und Politiker, sondern ganz normale Menschen. Und Kiel liegt wie viele andere Städte dort oben an der Ostsee. Und die Ostsee ist ein einreiner Staat, wo auch die baltischen Staaten und auch Russland dranhängt. Also auch die russische Marine liegt in der Ostsee. Und die russische Marine ist innerhalb weniger Stunden mit Kriegsschiffen sogar in dem Bereich. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass es einfach nur irgendein Land so am Rande Dänemarks liegt, sondern strategisch ein sehr wichtiges Gebiet, nämlich gerade aus der Geopolitik heraus. Denn der Nordostseekanal geht übrigens auch von Kiel rüber. Also das muss man einfach wissen. Also viele Dinge, die hier nicht so unterm Tisch zu halten sind.
Ja, und vielleicht ist ja auch noch ganz interessant eine andere Meldung. Die kommt von der Bild-Zeitung. Die haben darüber berichtet, dass Julia Stein, die Politikchefin aus dem Landesfunkhaus Kiel, bis 2021 über 6 Jahre lang Chefin gewesen war des Netzwerks Recherche. Und das ist wiederum eine Journalistenvereinigung, die ganz laut wettert gegen Kumpanei zwischen Presse und Politik. Allerdings, ich habe schon mal mehrere Videos vor einigen Jahren über Netzwerk Recherche gemacht. Da sieht man, wer da arbeitet. Also dieses Netzwerk Recherche war zumindest zu dem Zeitpunkt ein Sammelbecken von öffentlich-rechtlichen sogenannten Journalisten und eben auch aus Süddeutsche und aus großen anderen Medien, die mit dem Finger auf andere gezeigt haben und gesagt haben, das macht ihr falsch und das macht ihr falsch und das auch. Übrigens auch die Finanzierung dieses Vereins ist eine spannende Geschichte. Aber die sind selbst, und darüber hatte auch ich berichtet, 2011 ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten, wegen unter anderem fehlerhaft verbuchter Fördergelder. Da ging es immerhin damals um 75.000 Euro. Und Frau Stein gehörte dem Vorstand jetzt bis kurz vor der Causa oder während der Causa eben an, diesem Verein. Und inzwischen heißt es auf der Webseite, die Mitgliedschaft im Vorstand ruht.
Ja, das ist ja eigentlich so ein typisches Phänomen, dass man Menschen mit einer bestimmten Geschichte, ich möchte mal fast so ein bisschen sagen, eventuellen Leichen im Keller, dass man die in bestimmte Positionen reinhieft. Ich denke gerade an die Frau, ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, wie die Dame heißt, die gegen Rassismus und gegen Diffamierung und gegen Volksverhetzung ist und selbst im Prinzip aus dem politischen Bereich kommt, wo sie mit Black Lives Matter und allen drum und dran mehr oder weniger in Bereichen tätig ist. Das ist noch eine andere. Es geht um eine politische, eine wirklich, die von Staatsgeldern auch direkt bezahlt wird, nicht indirekt wie diese Amadeo-Stiftung, sondern direkt bezahlt wird, die also quasi gegen Rassismus, gegen Diffamierung von Minderheiten und menschlichen Gruppen auftritt, aber gleichzeitig in aktiven Gruppierungen tätig ist, die man als durchaus linksextremistisch oder radikal bezeichnen kann, die sehr wohl Gruppen ausschließen und diffamieren, zum Beispiel Deutsche und als Kartoffel bezeichnen und das auch gut finden.
Ja, es gibt ja inzwischen so viele dieser Sorte, die du da gerade beschrieben hast, dass mir die Namen schon entfallen sind, weil das ist inzwischen ja eine völlig nach außen hin offenbar legitime Art und Weise, sich zu vergaloppieren. Ja, und in Sachen ARD, da wächst jetzt aber auch der Reformdruck, wie immer eine Reform aussehen könnte. Und da hat sich gemeldet der Chef der sachsen-anhaltischen Staatskanzlei, Rainer Robra, und der verlangt Konsequenzen nach der ganzen Skandalserie bei der ARD. Das ist auch mit Sicherheit noch nicht das letzte Lied, das gesungen wurde. Und er hat gegenüber der Zeit ein Interview gegeben und gesagt, die Intendanten seien generell zu machtvoll. Stattdessen brauche es einen ans Aktienrecht angelehnten Vorstand, in dem die Macht verteilt ist. Und ein Grund sei, das System wörtlich setzt an seiner Spitze charakterlich sehr starke Persönlichkeiten voraus, weil es Versuchungen schafft, die man nicht schaffen sollte. Und man dürfe nicht so tun, dass das, was unter Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger geschah, anderswo ähnlich gar nicht vorkommen könne. Die Schlussfolgerung, wenn es jetzt nicht gelingt, die ARD zu reformieren, geht die Akzeptanz gegen Null.
Naja, und wenn hier die Forderung kommt, dass man das an das private Unternehmertum in irgendeiner Form anbindet, wie in einem Aktienrecht, dann bin ich natürlich erst einmal dafür, aber dann sollen sie auch ihr Geld selbst verdienen, indem sie auf dem Markt im Wettbewerb sind und bitten dann um Mitglieder und bitten dann um Abonnenten, die dann letztendlich die Gelder bezahlen, woraus sie dann einen Etat bestreiten. Und dann können sie sich natürlich auch an öffentlich-rechtliche Strukturen halten. Aber wir sehen hier immer das Phänomen, es sind sozialistische Grundstrukturen, die aber den Kapitalismus nutzen wollen von der Effizienz und das Geld dabei abgreifen wollen. Und das geht eben halt nicht. Das ist eben halt eine Doppelmoral, die dahinter steht. Und an der Stelle ganz klar, jeder muss sein Geld selbst verdienen und dann können die das machen, wie sie wollen. Solange sie staatlich finanziert werden, Pflicht durch eine Art Schutzgelderpressung, weil derjenige, der es nicht bezahlt, der geht sogar in den Bau notfalls rein. Solange haben sie dieses Geld treuhänderisch zu verwalten. Und jetzt muss man die Frage stellen, sind die Gehälter, sind diese Altersversorgung, sind diese Pensionen standesgemäß? Denn es bleibt nachher für den eigentlichen Betrieb nicht mehr viel übrig. Und das sieht man ja auch an den vielen Wiederholungen, an dem wirklich nicht wirklich objektiven Programm. Und wenn ich höre von vielen Journalisten, wie sie kämpfen müssen, um sich, was weiß ich, ein neues Handy kaufen zu dürfen oder einen Kameraaufsatz oder so etwas, weil dann kein Geld da ist. Ja, warum wohl? Weil das Geld eben halt rausfließt an der Krippe. Wir sehen, dass diese staatlich organisierten Sozialsysteme nicht funktionieren.
Ja, und es gibt einen Beitrag bei der Taz, die lese ich normalerweise nicht, aber der ist doch auch erhellend, denn es geht um die heute beginnende Messe IFA in Berlin, die internationale Funkausstellung. Und der RBB ist ja da sozusagen ausrichtender Sender immer gewesen. Also zur IFA sind wir bei der Tagesschau damals immer geschickt worden und haben da dem Publikum vorführen dürfen, wie Nachrichten gemacht werden. Und es war wirklich, als ob es Willi und Dora in der ersten Klasse in der Schulfibel war oder die Sendung mit der Maus. Ich habe mich manchmal, ehrlich gesagt, das darf ich ja sagen, ist meine persönliche Meinung, geschämt, weil ich das so peinlich fand. Ja, wie das erklärt wurde, wie ein Programm gemacht wird. Also einfach, als ob man nur Deppen vor sich hätte. Das ist so, also da ist ein Publikum, die kommen zur IFA und dann stehen da Tagesschausprecher und irgendwelche Moderatoren und die sagen, so ist das hier, da sitzt der Moderator, da ist eine Kamera, von der Seite kommt auch eine Kamera, da ist die Redaktion, die bringen die Nachrichten und jetzt spielen wir das mal vor. So ungefähr ist das damals abgelaufen. Und zwar, und das, deswegen spreche ich hier über diesen Artikel, das ist heute noch so.
Das sehe ich auch so.
Ja, das ist wohl, das habe ich nicht für möglich gehalten, aber hier heißt es eben, dass die ARD jetzt wieder geplant hat, Halle 2 zu belegen. Dort soll die ARD-Prominenz auflaufen, Tagesschau-Sprecher und Investigativjournalisten, Podcasts sollen entstehen, die Fernsehproduktion soll erklärt werden. Und weiter heißt es, fast alles wie immer, also bei ARD und IFA, wäre dann nicht der RBB-Skandal. Denn es ist traditionsgemäß der RBB, der den Auftritt der ARD auf der IFA koordiniert. Und das legt nahe, schließlich ist die Berliner Messe ja vor den Türen des RBB. Und Frau Schlesinger soll die IFA im Jahr 2017 noch als einen Höhepunkt im Terminkalender des RBB und der ARD bezeichnet haben. Man untersucht jetzt hier, was kostet denn das eigentlich, wenn die ARD da ist? Und hier heißt es, die ARD gibt für ihren Auftritt in diesem Jahr 493.000 Euro aus. Dazu kommen die Kosten für das Hallendesign, für die 3 Extrastände in der ARD-Halle. Die Stände besetzen der RBB, Deutschlandradio und ARD Digital. Der RBB-Stand allein wird 125.000 Euro kosten. Ich erinnere mich daran, also aus meiner Sicht war die IFA immer der Treffpunkt für alle, wo man gut gegessen, gut getrunken hat, in den besten Hotels gewohnt hat und einfach viel Spaß hatte.
Ja, teilt einfach mal die 493.000 durch eure 17 Euro und ein bisschen Monatsbeitrag und dann könnt ihr mal sehen, wie viele Leute da einen Monat für arbeiten müssen, um das zu zahlen, damit denn die große Show läuft. Ja, und dass man die Menschen für dumm hält, das hast du jetzt gerade so gesagt, so kam es dir immer vor und so kommt es mir natürlich heute noch vor, wenn ich mir ab und zu mal eine Sendung Anne Will oder Maischberger oder Hart aber fair angucke, ich sehe mir die Auswahl bei beispielsweise der Gesprächspartner an. Ich sehe, wie man Gewichte schafft, um ein Bild zu vermitteln. Ich sehe eben halt, dass hier mit objektivem Journalismus nichts mehr läuft, sondern eine Art Oberlehrerherrschaft kommt, wo in Hand einer gespielten Diskussion mehr oder weniger ein Wissen vermittelt werden soll, was aber gar kein objektives Wissen ist, sondern eine Ideologie darstellt. Und ich denke immer, wer ein bisschen mitdenkt, der kann sich nur für dumm verkauft halten. Und deshalb sind ja auch die Quoten so weit zurück. Deshalb hat das Problem natürlich eine ARD und ein ZDF. Wenn die zum Beispiel sagen würden, jeder kann freiwillig weiter seine 17 Euro bezahlen, wenn er möchte. Aber er muss es nicht. Dann würde doch nichts passieren. Wenn die Leute alle so zufrieden sind und sowieso den öffentlichen Medien glauben und von den Qualitätsmedien überzeugt sind, wovor haben sie denn Angst, wenn sie die Verpflichtung wegnehmen? Die brauchen doch einfach nur sagen, Kinders, es passiert gar nichts. Ihr braucht jetzt nur nicht mehr bezahlen. Ihr könnt jetzt einfach. Also dann werden ja alle, die zufrieden sind, weiter bezahlen. Und da werden ja noch so viele unendliche Gelder überbleiben, um dann auch noch weiter ein gutes Qualitätsprogramm zu machen. Aber man weiß natürlich, ist es nicht der Fall. Weil dann nämlich 90% der Leute wegfallen und dann wäre der Laden pleite. So einfach ist das Ganze.
Der Weltherausgeber Stefan Aus, ehemaliger Spiegel-Chefredakteur auch, hatte, wenn ich mich richtig erinnere, neulich in einem Interview eben auch bemängelt, dass die ARD neben den Gebühren ja auch noch Werbung sendet, mehr oder weniger. Und diese Werbung wird also teuer bezahlt von diesen Werbepartnern. Man hatte ja mal irgendwann die kommerziellen Sender zugelassen, wie RTL und Sat.1 und Pro7 und so weiter, weil man den Öffentlich-Rechtlichen ein Gegengewicht, Meinungsgegengewicht entgegensetzen wollte und hat dann gesagt, okay, die finanzieren sich halt dann durch Werbung und öffentlich-rechtlich durch Gebühren. Und das ist ja inzwischen auch nicht mehr der Fall. Die ARD macht ja alles. Und das hatte Stefan Aust eben auch ausdrücklich kritisiert.
Ja, und das bedeutet natürlich eine Wettbewerbsverzerrung in ganz klarer Form. Die Öffentlich-Rechtlichen müssten eigentlich ein super turbo-teures Top-Programm haben. Beste Nachrichten, bestes Equipment, objektive Darstellung. Journalisten müssten auf der gesamten Welt permanent durch die Gegend reisen. Bei diesen riesen Milliarden, die dort reinfließen, wäre das finanziell alles möglich. Dazu kommen noch die Werbeeinnahmen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, normale, so wie wir, gut, wir sind jetzt nicht in Deutschland, sondern im Ausland und machen hier für die Deutschsprachigen eine Sendung, aber diejenigen, die in Deutschland sitzen, nehmen wir Herrn Reichelt beispielsweise, der macht zum Beispiel eine alternative Sichtweise, aber er ist ein gelernter Journalist, er hat auch eine entsprechende Reputation, er war nun mal Chef der Bild-Zeitung, also das ist ja nicht irgendeine kleine Nummer. Warum bekommt der eigentlich keine Gebühren? Das wäre doch eine Möglichkeit. Dann würde man die Wettbewerbsverzerrung rausnehmen. Das bedeutet, dass mittlerweile, und das kann ich erkennen, die Freien, die wirklich ohne Netz und doppelten Boden arbeiten, eine bessere und qualitativ hochwertige Arbeit abliefern, als diejenigen, die mit dem Geld wirklich zugeschmissen werden. Das ist unglaublich.
Oh, da ärgert sich der Herr Popp gerade wieder.
Nicht wirklich. Ich denke nur an die vielen Menschen, die das monatlich von ihrem Lohn abzweigen müssen, obwohl sie sich das gar nicht ansehen wollen.
und die jetzt unter Druck geraten wegen hoher Energiekosten. Ja. Wir wechseln mal das Thema, Andreas. Gestern wurde bekannt, dass Polen von Deutschland Reparationszahlungen fordert, und zwar für den Zweiten Weltkrieg, für die Schäden durch den Zweiten Weltkrieg, wie es heißt, auf 1,3 Billionen Euro. Ja, also die Bundesregierung lehnt das ab, 1,3 Billionen Euro. Der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PIS, Kaczynski, hat angekündigt, das Ganze bei der Vorstellung des Berichts, man wolle mit Berlin über Entschädigungen in diesem geschätzten Volumen verhandeln. Wörtlich sagte Herr Kaczynski, heute wird im Warschauer Königsschloss die Entscheidung getroffen und endgültig verkündet, dass Polen Kriegsreparationen beantragen wird. Reparationen für alles, was die Deutschen in Polen in den Jahren 1939 bis 1945 getan haben. Bis Polen jedoch Reparationen erhalte, sei ein langer und schwieriger Prozess zu durchlaufen. Und Deutschland müsse die Reparationen nicht auf einmal zahlen, sondern dürfe über Jahrzehnte das Ganze abstottern. Die Summe stelle für die deutsche Wirtschaft, das meint Herr Kaczynski, keine übermäßige Belastung dar. Dutzende Länder weltweit hätten Entschädigungen von Deutschland erhalten. Wörtlich fügte er an, es gibt keinen Grund, warum Polen von dieser Regelung ausgenommen werden sollte.
Also ich muss mich bei diesem Thema sehr zurückhalten, weil ich einfach zu viel historische Hintergründe dazu sagen könnte, die nun überhaupt nicht ins Bild passen. Aber das ist nicht mein Thema. Ich kann nur jedem empfehlen, auch mal alternativ neben den klassischen Guido-Knopp-Nachrichten, die es irgendwo gibt im Internet, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, den Historiker, dass man auch mal alternativ unterwegs ist und sich auch mal alternative Historiker anhört, um auch noch mal die Geschichte überhaupt beurteilen zu können. Die meisten können es leider eben gar nicht. Und eines ist auf jeden Fall juristisch ziemlich klar aus meiner Sicht. Es gibt ja diese 2+4 Verträge und die sollen ja gültig sein. So hat man es zumindest erklärt. Und da könnten sich jetzt Fragen ergeben, wenn alleine eine solche Diskussion tatsächlich entstehen sollte, dass diese 1,3 Billionen gefordert werden von Polen, dann müsste man die 2+4 Verträge insgesamt in Frage stellen. Das hätte natürlich gewaltige Auswirkungen, nämlich zur sogenannten Wiedervereinigung Deutschlands. Denn die wäre damit dann ja auch rückwirkend in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Das ist ein so heißes Eisen, an das ich mich jetzt nicht rantraue, ohne mir die Finger zu verbrennen. Also ganz klar. Übrigens, wenn jeder, der ein Land zerstört im Rahmen eines Krieges, und ich will hier keine Vergleiche bringen, aber ich möchte tatsächlich sehen, es gibt viele Angriffskriege, die gelaufen sind, ob das in afrikanischen Ländern ist oder in östlichen Ländern, im Nahen und im Ferneren Osten und so weiter. Wenn jeder, der da angreift, anschließend die Schäden zu finanzieren hat und dann die Reparationszahlung, dann wäre, glaube ich, die größte Volkswirtschaft der Welt schon längst pleite.
Die Tagesschau meldet, dass die Bundesregierung jegliche Reparationsforderungen ablehnt. Für sie sei die Frage mit dem 2+4-Vertrag, wie du es gerade gesagt hast, über die außenpolitischen Aspekte der deutschen Einheit abgeschlossen. Und ein Sprecher des Auswärtigen Amtes schreibt in einer E-Mail, die auch der Nachrichtenagentur Reuters vorlag, die Position der Bundesregierung ist unverändert, die Reparationsfrage ist geklärt. Jetzt heißt es hier bei der Tagesschau auch, dass vor der Präsentation des Gutachtens der polnische Oppositionsführer und gleichzeitig auch ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk dieses Vorhaben kritisiert. Der nationalkonservativen Regierungspartei PIS gehe es dabei nicht um die Reparationszahlungen von Deutschland, sondern um eine innenpolitische Kampagne, sagte er. Der PIS-Chef Kaczynski, wörtlich, macht kein Geheimnis daraus, dass er mit dieser antideutschen Kampagne den Rückhalt für die Regierungspartei ausbauen will. Und weiter heißt es, die PIS-Regierung hat zuletzt ihre Rhetorik gegen Deutschland verschärft. So warnte kürzlich Polens Umweltministerin Anna Moskwa im Zusammenhang mit dem Fischesterben in der Oder vor Falschmeldungen aus Deutschland. Und das hat in Berlin für erhebliche Irritationen gesorgt, sagt die Tagesschau.
Also diese polnischen Bestrebungen gegen Deutschland sind historisch gesehen überhaupt nicht neu. Und dabei möchte ich es auch belassen.
Gut, und es geht weiter mit einer nächsten Meldung, die eben auch Polen angeht. Die ist heute veröffentlicht worden im Handelsblatt. Und da heißt es in der Überschrift zum Thema Energieversorgung: Polen steht im Winter ohne Gas da. Und das heißt, Polen hat immer als Vorbild gegolten, was die Energieversorgung angeht. Früh im Jahr hatte Russland dem Land den Gashahn zugedreht. Umgehend hatte die Regierung in Warschau Gegenmaßnahmen ergriffen und schließlich stand noch eine rettende Pipeline nach Skandinavien vor der Vollendung. Jetzt heißt es weiter, doch nun herrscht Chaos. Geplatzte Verträge, Ärger mit Norwegen, technische Verzögerung, Ratlosigkeit. Der nächste Winter könnte bitterkalt werden und das Land hat keinen Plan B, um seine Bevölkerung und seine Unternehmen mit Gas zu versorgen. Und dann geht man hier in einen Rückblick beim Handelsblatt und da heißt es, unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine geriet das bevölkerungsreichste osteuropäische EU-Mitglied unter Zugzwang. Als erstes EU-Land schnitt der russische Staatskonzern Gazprom das Land von der Gasversorgung ab, indem er die über Polen nach Deutschland führende Jamal-Europa-Pipeline nicht mehr befüllte. Ursache der Bestrafungsaktion war, Warschau hatte sich geweigert, dem russischen Exportmonopolisten Gas in Rubel zu bezahlen. Darüber hatten wir ja auch gesprochen. Aber die Regierung hat sich gelassen gezeigt und auf eben die vorausschauenden Infrastrukturprojekte verwiesen. Und Polen hatte schon 2015 auch ein Terminal zur Anlandung von verflüssigtem Erdgas in Swinemünde an der Ostsee in Betrieb genommen. Auch wurde damals mit dem Bau einer neuen Gaspipeline durch die Ostsee nach Dänemark und weiter nach Norwegen begonnen. Und diese Baltic Pipe soll im Oktober eröffnet werden und eigentlich Polen sicher und warm durch den Winter bringen. Aber jetzt hat sich eben herausgestellt, die in Europa vielfach bewunderte Strategie, schreibt das Handelsblatt, führte in eine Sackgasse. Die Pipeline sollte jährlich bis zu 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportieren und damit weite Teile des polnischen Energiebedarfs abdecken, aber sie wird bis auf Weiteres leer bleiben. Denn der mehrheitlich staatliche polnische Energiekonzern PGNiG konnte die nötigen Gasmengen bisher nicht einkaufen. Das Unternehmen ist neben dem dänischen Gas- und Stromübertragungsnetzbetreiber Enerqvinet und dem polnischen Gasnetzbetreiber Gassystem an dem 2 Milliarden Euro teuren Projekt beteiligt. Und Herr Morawiecki, das ist Polens Premier, der ist von der euroskeptischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, also von dieser PIS, der hatte kürzlich zu hohe Gaspreise angegeben als Grund für die nicht geschlossenen Lieferverträge und sagte dann wörtlich, soll mir Norwegen 110 Euro pro Megawattstunde für Gas zahlen, 4 oder 5 Mal mehr als vor einem Jahr, das ist doch krank.
Das ist schon ein ganz großer, komplexer Zusammenhang, der sich da jetzt auftut natürlich. Wenn wir sehen, dass ein sehr starker US-amerikanischer Einfluss in verschiedenen Staaten Europas stattfindet, zum Beispiel über die NATO. Norwegen spielt hier eine Rolle, mit Polen zum Beispiel. Interessanterweise kommt Herr Stoltenberg, der ehemalige NATO-Chef, auch aus Norwegen. Und wir sehen, dass hier auch in Polen eine sehr US-ausgerichtete Politik stattfindet. Zum Beispiel US-militärische Waffen werden dort stationiert und so weiter. Und es wird eine große Propaganda gemacht, eben halt, die pro-amerikanisch ist und sich alle freuen, dass die USA eben halt Polen jetzt schützen. In Deutschland haben wir eine ähnliche Situation über Rammstein und so weiter. Das heißt, USA schützt ja Europa vor Russland. Das ist das offizielle Narrativ. Gerade jetzt im Bereich Polen, Litauen, die Grenze, Suwalki-Gasse, das ist wiederum die Transportecke, nämlich die Transitstrecke zwischen Weißrussland und Kaliningrad. Das gehört ja auch zu Russland, ist exterritorial. All diese Dinge spielen hier eine große Rolle. Und was sehen wir? Dass diese gesamte politische Lage, sowohl in Deutschland als auch in Polen, völlig stümperhaft zusammengestrickt wird und die Wirtschaften da insgesamt kollabieren. Und wenn wir wissen, dass Polen das bevölkerungsreichste der bevölkerungsreichste Staat in Osteuropa ist, das ist so, und Deutschland die stärkste Volkswirtschaft, dann sind das zwei Schwergewichte, die momentan gegen die Wand gefahren werden. Und wenn wir das Ganze in Verbindung bringen mit den weiteren politischen Entwicklungen, die natürlich auch dann dazu führen, wie zum Beispiel in Frankreich die Abschaltung der Atomkraftwerke und so weiter, da sehen wir, wie hier so ein Land nach dem anderen regelrecht eliminiert wird. Und das Ganze unter dem Kontext einer NATO-Operation in der Ukraine, wo jetzt alle mit unterstützen müssen, um diesen Stellvertret USA-Russland zu führen. Das sind die eigentlichen Hintergründe. Insgesamt sind das hybride Strukturen, die dazu führen, dass der europäische Gesamtmarkt mehr oder weniger aus dem Verkehr gezogen wird, aus der Weltwirtschaft.
Ja, und jetzt heißt es hier, beim Handelsblatt, das möchte ich auf keinen Fall unterschlagen, nun sei das vor kurzem noch Undenkbare möglich, dass sich Polen im Winter hilfesuchend an Deutschland wenden muss und ausgerechnet von jenem Land Unterstützung in Sachen Energie ersucht, das wegen seiner Gasabhängigkeit von Russland selbst immer wieder international gescholten wurde. Das Problem wird noch dadurch verschärft, dass sich auch andere Energieprojekte verzögern. So wird mit der Förderung im dänischen Gasfeld Thyra 2 erst zum Jahreswechsel 2023/24 begonnen, statt in diesem Herbst. Grund dafür sind gerissene Lieferketten beim technischen Aufbau der Erdgasförderung. Und aus diesem Nordseefeld sollte der polnische Energiekonzern von den Dänen jährlich 6,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas erhalten. Und alle Beteiligungen an Lizenzen zur Gasförderung vor der norwegischen Küste sind von PGNiG im Umfang von 3 bis 4 Milliarden Kubikmeter erworben worden. Aber auch diese Fördervorhaben verzögern sich laut den polnischen Presseberichten. Es ist ein bisschen viel, was da gerade mit Deutschland und Polen passiert.
Naja, und da passt es natürlich jetzt wirklich ganz genau auch zeitlich rein, dass man genau jetzt diese 1,3 Billionen, es geht um 1.300 Milliarden, das ist mehr als die Hälfte der Staatsverschuldung, die Deutschland seit 1949 bis heute explizit aufgeschuldet hat. Also das käme jetzt noch mal dazu. Das wäre natürlich nicht mal einfach von der Wirtschaft zu wuppen, wie es aus Polen gesagt wird, sondern wäre der sofortige Bankrott Deutschlands. Aber ich glaube, man nimmt diesen Zeitpunkt natürlich aus einer recht primitiven Strategie, das ist meine persönliche Meinung dazu, um dem Ganzen noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, nach dem Motto, wenn wir die 1,3 Billionen schon nicht kriegen, dann wenigstens das Gas, das lieber eure Bürger frieren, nämlich die Deutschen als die Polen.
Ja, und der ganze Energiekrieg steht offenbar erst am Anfang, denn es kommen weitere Fakten ans Tageslicht. Die Bild-Zeitung schreibt, dass Putin jetzt einen Energiekrieg an allen Fronten startet und dass der Nord Stream-Krimi nur der Anfang war. Und die Bild will erfahren haben, dass eben der Kreml damit begonnen hat, Europas und besonders Deutschlands Zugang zu alternativen Lieferungen aus Nahost und Afrika zu blockieren. Parallel drosselt er Nord Stream 1, heißt es, und fackelt Gas in Verteilerstationen ab. Und Fakt sei, also man stellt die Frage, unsere Flüssiggashoffnung aus Nahost und Afrika bald nur noch ein gescheitertes Projekt. Und da heißt es, Fakt ist, Russlands Macht reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. In Afrika läuft gar eine Wirtschaftsoffensive. Weil der Westen als Partner wegbricht, verlegt Russland seinen Fokus auch hierhin. Und da wird genannt, zum Beispiel Flüssiggasproduzent Nigeria überlegt derzeit, Verträge mit EU-Firmen, also gerade Flüssiggaslieferungen zur Stromerzeugung, zu kündigen. Grund, sie könnten die Absprachen zur Erhöhung der Liefervolumen nicht einhalten, ohne die Binnenversorgung zu gefährden. Das Gleiche gelte für Trinidad, für Tobago und mit Abstand für Katar und Australien, heißt es bei der Bild. Und weiter heißt es, besonders Nigeria stehe seit langem in der Kritik, ein strategischer Partner Russlands und Chinas zu sein. Und Botschafter in der nigerianischen Hauptstadt Abuja ist der von Putin 2018 ernannte Alexei Scherbaschin. Das ist der Sohn von Leonid Scherbaschin, einem Ex-KGB-Chef der Auslandsaufklärung.
Das ist ganz wichtig, gerade dieses Joint Venture zwischen China und Russland, welche schon seit langem existiert im Bereich der Nutzung von Afrika, sodass auch die Afrikaner dabei etwas von haben. Die afrikanische Politik des Westens über die letzten hunderte Jahre war mehr oder weniger eine reine Ausbeutung des gesamten Kontinents. Und jetzt kommt ein neuer Wind, nämlich aus dieser multipolaren Struktur. Nicht mehr die unilaterale, die unipolare, wie sie von USA auskam, sondern jetzt gibt es mehrere Weltmächte, die sich gerade formieren. Und die stehen jetzt im Wettbewerb. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn die Afrikaner merken, wenn wir uns mit den Chinesen und mit den Russen zusammentun, dass es uns dann weniger schlecht geht. Ich will übrigens nicht sagen, dass es ihnen dann gut geht. Es geht nicht darum, dass sie jetzt etwas Gutes tun wollen, sondern dass sie jetzt einfach nur unter eine andere Fuchtel kommen, die sie wieder gängeln werden. Das ist auch meine persönliche Meinung. Ich bin ja dafür, dass alle Staaten frei sein müssen und nicht der eine Kolonialherr durch einen anderen ersetzt wird. Auch das möchte ich ganz klar sagen. Aber Sie sehen ja natürlich ganz klare Vorteile gegenüber dem, was Sie vorher hatten. Und jetzt wird der Westen so langsam wach, der so die gesamte Zeit mehr oder weniger in seinem Wahn der großen Spekulationsorgien völlig vergessen hat, dass es auch noch eine realökonomische Welt gibt. Und die ist mittlerweile relativ gut vernetzt, aber nicht in den Richtungen, wie man sich das vorstellt.
Ja, und die Bild-Zeitung macht sich weiter große Sorgen, weil Russland zudem plane, in Nigeria verstärkt in den Energiesektor zu investieren, heißt es. Kooperationen bei Öl und Gas seien bereits in den vergangenen Jahren verstärkt worden. Dann wird Ägypten genannt, die Wirtschaftszone am Suezkanal, wo auch das Atomkraftwerk in El Dabah sei oder ist, baue Russland auf eine engere Bindung. Wörtlich heißt es weiter: politisch hochproblematisch sind zudem Gaslieferungen aus Katar. Quelle dieser zusätzlich für Deutschland bestimmten Lieferungen ist offenbar ausgerechnet das Mullah-Regime. Im Vormonat schlossen Gazprom und die National Iranian Oil Company ein Memorandum im Wert von 40 Milliarden US-Dollar, inbegriffen die Drucksteigerung des für den Export bestimmten South Pars Gasfelds, das sich Iran und Katar teilen. Und es heißt, Putin nutze seine Macht im Forum gasexportierender Länder. Dieses Forum wurde 2008 durch Russland gegründet. Mitglieder sind unter anderem Algerien, Katar, Nigeria, Trinidad und Tobago, Iran, Ägypten. Und Außenminister Lavrov ist ja Ende Juli nach Afrika gereist. Und das auch, um die Mitglieder auf Linie zu bringen, schreibt die Bild. Und diese Reise führte Lavrov nach Äthiopien, Ägypten, Uganda, in die Republik Kongo, und er habe öffentlichkeitswirksam einen Schulterschluss inszeniert mit den afrikanischen Staaten, heißt es in der Meldung. Er habe Russland reingewaschen und gegen den Westen gehetzt, der angeblich für die Nahrungsmittelkrise verantwortlich sei und Afrika nur ausnutzen wolle. Und man ist in Sorge offenbar bei der Bild-Zeitung, denn es heißt, bei Russlands Afrika-Offensive gehe es nicht nur um wirtschaftliche Investitionen, sondern um politische und strategische Macht. Andreas, wir haben ja hier öfter schon über die Verteilung gesprochen, Ost gegen West kann man ganz platt sagen, und dass dieser Kampf um die Weltmacht, um die neue Weltordnung jetzt offenbar doch wirklich in neue Qualitäten zu kommen scheint.
Ja, natürlich. Und der Westen schäumt vor Wut. Das ist doch ganz logisch, weil er es einfach auch verpennt hat, verbraten hat und vor allem mit seiner durchgängigen politischen Struktur, die er angefahren hat, die unglaublich viel auch Elend gebracht hat. Nicht bei den wenigen, die dort von partizipiert haben, aber bei einer großen Masse auf der gesamten Welt. Wir haben gerade über diese Hungersnöte in Afrika gesprochen, wo dann dargestellt wird, dass der Russe dann schuld wäre. Und die Russen sagen dann, die Amerikaner sind daran schuld, dass sie nicht zu essen bekommen. Und da geht es ja zum Beispiel um den großen Hafen in Odessa in Ukraine, wo nämlich das Getreide transportiert werden soll. Nun ist es so, dass offenbar der Hafen von Odessa von ukrainischen Minen bestückt ist und es ist schwierig, dort rauszulaufen. Nun hat man dann aber durchbekommen, dass jetzt die ersten Getreidelieferungen rausgegangen sind. Die sind aber nicht nach Afrika gegangen, um die Menschen dort eben halt mit Nahrungsmitteln zu versorgen, sondern die sind in den Nahen Osten gegangen, also ganz woanders hin. Und zwar westliche Schiffe, die in den Nahen Osten dann das Getreide transportiert haben. Das heißt, es ging nicht darum, in erster Linie die afrikanischen Menschen zu versorgen. Und genau diejenigen, die diese Schiffe unter Befehligung haben, die haben eben halt die Kurse natürlich auch in irgendeiner Form angeordnet. Das sind mir einfach zu viele Widersprüche. Und diese Dinge fliegen einfach auf. Man merkt, wenn man über Jahrzehnte die Unwahrheit gesagt bekommen hat, einfach was anderes, als man getan hat, dass irgendwann, selbst wenn sie dann die Wahrheit sprechen, also man hat früher mal gesagt, ne, und wenn man, wie war das, wenn man 100-mal die Wahrheit spricht oder irgendwie sowas, nee, ich habe den Spruch jetzt nicht mehr drauf. Also man glaubt einem dann einfach nicht mehr.
Ja, ich suche jetzt auch gerade nach dem. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. So geht er. Siehst du, frag mich ruhig, dafür bin ich ja da.
Ich weiß, für die wichtigen intellektuellen Dinge, da bist du ganz vorne. Ich komme nicht mehr mit.
Muss immer nur bei mir hier oben auf den Knopf drücken und schon kommt's. Nein, und die Bild-Zeitung ist wirklich diese Einordnung. Sie sagen jetzt, bei dieser Afrika-Offensive von Seiten Russlands gehe es nicht nur um wirtschaftliche Investitionen, sondern um politische und strategische Macht, um Sympathie für Russland und Hass gegen den Westen. Das kann man natürlich jetzt nicht einfach mit ein paar Besuchen herstellen. Aber ich glaube, die Einordnung, wie es hier heißt, ist richtig. Da steht nämlich, es ist ein Wettrennen. Und derzeit scheint Russland in einer guten Position zu sein. Und dann wird zitiert, ein Berater in Militärfragen, der jüngst gegenüber der Wirtschaftswoche folgenden Satz sagt, der Mann heißt Sergej Eledinov, wörtlich, in vielen afrikanischen Ländern ist Putin ein furchtloser Führer, der sich dem Westen entgegenstellt und für Ordnung sorgt. Und das scheint offenbar jetzt immer deutlicher hervorzutreten. Es kommt auch im Mainstream an. Und das heißt, wir kommen da auch tatsächlich in eine neue Stufe. In Frankreich hat ja Gazprom die Gaslieferungen am Dienstag komplett abgestellt. Man spekuliert, ob es dauerhaft ist, weil angebliche Zahlungsausfälle. Ja, und wir haben eine Energiekrise, die hört und hört nicht auf. Frau Baerbock ist egal, was die Wähler, ihre Wähler denken, wenn sie sagt, die Sanktionen bleiben gegen Russland. Es kommt derzeit niemand auf die Idee, sich um diplomatische Lösungen zu bemühen, was aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht die einzige Lösung wäre, um diesen Krieg zu beenden, um den Energiekrieg zu beenden. Aber man sagt stattdessen, man will nie wieder von dem größten Gaslieferanten der Welt und auch Öl in reichlicher Menge, nie wieder von dem irgendwas nehmen, Andreas. Das heißt mit anderen Worten, wir werden uns tatsächlich auf nicht nur einen, sondern wie einige Politiker es schon gesagt haben, mehrere kalte, dunkle Winter einstellen müssen.
Ja, und solange wir eine Regierung haben, die ganz deutlich sagt, es wird eine Zeit vor dem 24. Februar nicht wieder rückholbar sein. Das heißt also keine Verhandlungen in irgendeiner Form im Sinne eines Friedens. Das kann man ganz deutlich reininterpretieren. So lange müssen wir mit diesem Wahnsinn aus meiner Sicht irgendwie weiterleben. Aber wir sehen, die Zeit wird es richten und wir sind im Gottvertrauen.
Ja, wieder und wieder und wieder. Bitte, bitte sorgt so ihr könnt vor in allen Punkten. Vor allem auch habt irgendwelche alternativen Stromquellen, auch wenn sie noch so klein sind, denn es kommen wirklich harte Zeiten.
Ich glaube, viele unserer Zuhörer sind vorgesorgt und wir halten durch gemeinsam und freuen uns trotz alledem. Es wird weitergehen und nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Sagte Andreas Popp, schaute aus dem Fenster, freute sich auf das Wochenende und ich hoffe, dass ihr das auch tut. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, seid draußen, habt trotzdem Spaß und bleibt, du hast es schon gesagt, im Gottvertrauen. Bis heute Nachmittag oder Abend.